Ich bekomme das ja auch mit, dass die dann einfach sagen, ja, unsere Krankentragen erfüllen noch mehr als die Norm.
65. Das ist ja auch der Mindeststandard.
Genau. Keine Scheu vom Mindeststandard.
Ja, auch keine Scheu, da drüber zu springen, ne? Und nicht zu sagen, ich muss genau das oder ich darf nur das. Nee.
Genau.
Das ist das, was mindestens erwartet wird. Herzlich willkommen zu Ameisentalk, die Normung gestern, heute und morgen. In losen Folgen erzählen wir euch hier mit verschiedenen Gästen die Normung von verschiedenen Seiten. Ihr hört die Folge vom Februar 2024, Normung gestern. In diesem Format gehen wir der Frage nach, ob es ein Leben vor der Norm gab und wenn ja, wie man es sich wohl vorstellen muss. Wenn ihr über diesen Namen stolpert, der Ameisentalk baut auf dem kleinen Podcast Menschen sind keine Ameisen auf. Dort erfahrt ihr alles, was ihr noch nie über die Normung wissen wolltet, aber glaubt mir, ganz unbedingt wissen solltet. Wenn ihr den verpasst habt, einfach nochmal nachhören. Dort erfahrt ihr alles, was DIN so ist und was die Normung so macht. Das werden wir jetzt hier nicht nochmal in aller Ausführlichkeit erzählen. Mein Name ist Amelie Leibbrand, ich bin Projektmanagerin bei DIN und hier für die DIN Young Professionals zuständig. Und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, das ist nämlich Sabrina Mann. Hallo Sabrina, schön, dass du da bist.
Hallo, freut mich.
Du leitest oder hast lange Zeit bei uns im Normenausschuss Gesundheitstechnologien, den Arbeitsausschuss, Krankenkraftwagen und deren medizinische und technische Ausstattung geleitet. Was muss man denn studiert haben, um da hinzugeraten?
Ich bin vom Hause aus Bioingenieurin. Und bin dann im Bereich Gesundheitstechnologien gelandet, hatte lange im Implantatbereich gearbeitet, also war vorher in der Forschung tätig und habe mich da mit verschiedenen Beschichtungsstoffen für Implantate beschäftigt. Und die Implantate sitzen aber in Pforzheim. Und ich wollte gerne nach Berlin. Und da gab es eine Stelle, die in der gleichen Gruppe ist. Und dann war die Stelle offen für die Krankenkraftwagen. Und ich bin da so ein bisschen einfach dazugekommen, dazu gestoßen. Mache das auch mittlerweile seit 2010 schon und habe mich hoffentlich ganz gut eingearbeitet, weil die haben mich natürlich auch getestet, weil die sofort gemerkt haben, ah, das ist keine Medizintechnikerin, die kommt ein bisschen aus einer anderen Schiene.
Die Leute, die Experten?
Die Experten, ja,
natürlich. Was haben sie gemacht?
Die stellen dann schon einfach so Fragen und dann merkst du so, okay, die ist auch noch relativ jung, das sind alles so gestandene Männer, die da waren und lange aktiv und die ganze Historie und dann kommt man so als 27-Jährige und sagt, schönen guten Tag, ich bin Frau Mann vom DIN.
Shit. Da geht es natürlich 2010, da war natürlich auch die Gesellschaft echt noch ein bisschen eine andere. Da war dann auch noch relativ selbstverständlich, wenn man als Frau den Raum betreten hat, dass die Herren dann gesagt haben, für mich bitte den Kaffee ohne Milch. Und man sagt, oh bitte ja, und für mich mit Milch.
Holen Sie den bitte selbst. Und es ist auch tatsächlich bis heute eine sehr männerdominierte Szene. Ich überlege gerade auf europäischer Ebene, da kommen wir ja noch dazu, haben wir eine Frau.
Nein.
Wirklich.
Europäische Ebene, das sind, wie viele Länder machen damit 27?
27 sind sozusagen theoretisch im Verteiler und spannend ist es ja, wie viele Leute dann tatsächlich auch zum Tisch kommen, sage ich immer. Und da zählen wir tatsächlich zu den größeren Gremien. Wir haben so zwischen 10 und 14 Länder, die tatsächlich auch Experten entsenden. Wir haben immer ein bisschen das Problem, dass wir große Räume brauchen, weil wir dann einfach mal so 40 bis 50 Leute sind. Und dann ist dann wirklich nur die eine Spanierin dabei und ich.
Oh Mann. Tja, also Mädels, wenn ihr hier zuhört und denkt, warum ist die Welt so männerdominiert? Weil die Kerle in den Gremien sitzen und die tun ihr Bestes, aber natürlich haben die bestimmte Blickwinkel auf diese Welt nicht, weil sie sie nicht haben. Und in der Normung, das ist ja das Schöne an der Normung, vertritt man den Blickwinkel, den man selber hat. Und wenn ihr das Gefühl habt, da fehlt einer, dann traut euch, redet mit uns. Unsere Türen sind offen, deswegen sind wir da.
Ja, bitte kommt. Und der Rettungsdienst, der wandelt sich auch gerade. Also man sieht tatsächlich, wenn man jetzt den Krankenkraftwagen, ich verfolge das ja immer ein bisschen, wenn die in Berlin unterwegs sind, man sieht mehr Rettungssanitäterinnen, auch Notfallsanitäterinnen, aber es ist tatsächlich noch sehr männlich dominiert. Und es spiegelt sich natürlich auch in der Ausschussarbeit.
Ja, na klar. Jetzt habe ich versprochen, dass das eine Folge Normung gestern ist, nämlich wie sah die Welt vor der Normung von Krankenkraftwagen und deren medizinische und technische Ausstattung aus? Wenn ich mich richtig informiert habe, dann gibt es da ein ganz krasses Startereignis, was dazu geführt hat, dass also entweder der Ausschuss gegründet wurde oder ein ruhender Ausschuss wiederbelebt oder irgendwas, aber da gab es ein Ereignis.
Genau, es gab, also der Rettungsdienst an sich in Deutschland ist schon sehr lange etabliert. Also den gibt es schon seit den 30er Jahren, natürlich auch ein bisschen als Ergebnis des Ersten Weltkriegs und dann auch des Zweiten Weltkriegs. Dann hat man aber festgestellt, okay, wir haben immer mehr angrenzende Länder, also Deutschland hat einfach 9 Nachbarländer, das darf man nicht vergessen. Und es ist immer wieder der Fall, dass von der Grenze zum Beispiel ein Krankenwagen geholt werden muss. Das hat man schon früh gewusst. Okay, wir haben da ein Problem, dass wir einen Grenzübertritt haben. Aber dann gab es tatsächlich ein, sag ich mal, auch für viele Bereiche ein einschlagendes Ereignis. Und das war das Rammstein-Unglück 1988.
Für alle, die nicht dabei waren, weil sie noch zu jung sind oder zu weit weg, da war auf der US-Militärbase in Rammstein eine Flugshow für normale Zuschauende. Ja. Und da waren dann auch entsprechend Flugshow-begeisterte Zuschauende, die sich diese Flugshow anschauten. Und ein Pilot, meine ich, hat die Kontrolle über sein Flugzeug verloren und ist
Sekunden
in ein anderes reingekracht oder in die Menschenmenge oder beides?
Nee, er ist mit einem anderen, glaube ich, zusammengestoßen und es sind Teile von dem brennenden Flugzeug in die Menschenmenge. Man kann sagen, da sind ganz viele Sachen schiefgegangen. Also nicht nur, wie es aufgebaut war, es waren einfach zu nah dran am Zuschauer. Danach hat sich auch einiges geändert, aber man hat dann auch gerade vor Ort gemerkt, wie unterschiedlich der Rettungsdienst funktioniert, weil es war ja eine amerikanische Airbase. Das heißt, die Amerikaner hatten natürlich, sag ich mal, die Hoheit dort, haben sich auch dafür verantwortlich gefühlt. Und erstens haben die ein anderes Einsatzsystem. Die gehen davon aus, dass der Patient so schnell wie möglich abgeführt werden muss. Und dazu kommt noch die militärische Ausbildung, die sie hatten und nach dem Motto im Krieg erstmal rausbringen aus dem Feld. Und der deutsche Rettungsdienst geht davon aus, wir kommen hin, wir kommen mit unserem Krankenkraftwagen an, haben da alles dabei und versorgen den Patienten. Und erst wenn er so stabil wie möglich ist, transportiert man. Weil man muss sich immer vorstellen, also generell hat sich die Philosophie bei uns in Deutschland anders etabliert, dass man die Erstversorgung am Unfallort macht.
Das ist auch der entscheidende Unterschied, ne? Wenn das Military rettet, dann retten sie natürlich im Einsatz. Und
raus.
Da muss man damit rechnen, dass man weiter unter Beschuss ist. Das natürlich ist da weg, so schnell wie möglich.
Genau.
Und bei einem Unfall, der ist ja vorbei, ab jetzt hat man ja Zeit. Jetzt ist die Straße abgesperrt und da
trassen
nicht die nächsten Autos. Genau.
Man kümmert sich um den Patienten. Und also da knallte quasi unterschiedliche Konzepte aufeinander. Und dann war noch ein heilloses Chaos und von allen möglichen Regionen kamen Krankenkraftwagen an. Und dann hat man festgestellt, okay, also wir haben zwar schon eine nationale Norm, aber nicht alle waren perfekt ausgestattet. Es gibt immer noch Krankenkraftwagen, wo ein Krankentragen-Aufnahmesystem drin ist, was vielleicht mit dem anderen Krankenkraftwagen gar nicht kompatibel ist. Das heißt, die Rettungssanitäter mussten wieder zurück zu ihrem Krankenkraftwagen, mit dem sie gekommen sind, weil es halt tatsächlich manchmal war, die Krankentrage wird rausgenommen, geht zum Patienten, man lädt den Patient auf die Trage und bringt ihn zum Fahrzeug. Und das war halt auch was man festgestellt hat. Oh Gott, das funktioniert hier gar nicht. Und gerade wenn so viele unterschiedliche Typen an Krankenkraftwagen mit unterschiedlicher Ausstattung zusammenkommen. Und wie gesagt, wir hatten schon eine nationale Norm, die war auch sehr gut etabliert und war auch angenommen. Aber danach war einfach klar, okay, da muss was passieren. Also
wir brauchen was Europäisches. Und im besten Fall auch noch Military mit Zivil zusammen.
Ja. Und es ist tatsächlich auch, dass die Bundeswehr bei uns mit im Ausschuss sitzt. Also das Bundeswehrkrankenhaus in Berlin, ich beobachte die auch. Ich beobachte immer. Ich denke, ich stehe manchmal am Straßenrand und beobachte Krankenkraftwagen.
Schön. Und denkst dann, okay, ich habe doch schon.
Nee, ich gucke ja dann immer so rein, okay, haben sie es umgerüstet, ist ausgestattet, weil ich es halt auch einfach so lange schon begleite, dass ich dann immer schon ein bisschen den Blick dafür habe. Genau, und dann hatte man einfach gesagt, okay, da muss was passieren. Wir haben jetzt nicht nur vielleicht den Fall, dass mal die US-Basis betroffen ist, sondern was machen wir, wenn wir im Grenzgebiet sind? Also in der Nähe von der Schweiz oder in Frankreich im Dreiländereck. Und dadurch, dass Deutschland so viele angrenzende Nachbarländer hat, war auch Deutschland da sehr bemüht, da tatsächlich einen Antrag zu stellen. Und Deutschland hat dann einen Antrag gestellt, ein europäisches Gremium zu gründen. Und man ging auch davon aus, also Rammstein hat einiges ausgelöst, auch bei den Nachbarländern. Also es war schon eine große Betroffenheit. Es sind ja über 70 Personen gestorben, sehr viele traumatisiert. Dann auch zu sehen, wie so das System zusammenbricht. Ich glaube, das war für viele, und es gab ja auch noch einen Untersuchungsausschuss, die sich damit beschäftigt haben. Aber das war oft tatsächlich auf politischer Ebene. Was so im Hintergrund ablief, war, okay, was können wir denn jetzt auch ändern? Das hat mit Einsatzplänen zu tun, aber es hat auch mit technischen Lösungen zu tun. Und es waren nicht nur die Krankentragen, sondern es waren halt auch die Konnektoren für Infusionsgeräte, die nicht gepasst haben.
Was ist denn sowas zum Beispiel?
das sind diese Konnektoren, die haben einfach nicht gepasst.
Das heißt,
also du konntest den Patienten nicht anschließen, dass er mit Medikamenten versorgt wird oder
krass.
Ja, also es waren wirklich viele Dinge, die im Hintergrund dann angefangen haben zu arbeiten, wo sich verschiedene Felder damit beschäftigt haben und auch gesagt haben, okay, wir brauchen ja einheitliche Standards. Dazu kommt ja noch, dass in den 90ern natürlich war man ja bemüht, das europäische Freihandelsabkommen tatsächlich umsetzen zu können. Das heißt, auch von Europa gab es immer das Signal, okay, wir werden Richtlinien veröffentlichen. Und eine Richtlinie ist ja für Medizinprodukte und wir führen ja Medizinprodukte im Krankenkraftwagen umher. Das heißt, also es kamen viele Sachen zusammen, wo man gesagt hat, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass wir dieses Gremium gründen wollen auf europäischer Ebene. Und dann, ja, ging es los in den 90ern.
Also ich könnte mir vorstellen, die Angehörigen sagen, das war nicht der richtige Zeitpunkt, das war zu spät.
Ja.
Aber es war jetzt wirklich absolut höchste Eisenbahn. Man hat einfach gesehen, es sterben Menschen, wenn es hier keine Normen gibt.
Genau, ja. Wenn einfach ein System nicht zu dem anderen passt. Alles, was wir so kennen, wir schrauben die Mutter an die Schraube und alles passt. Und gerade im Bereich, wo Menschenleben dranhängen, da wird es sensibel.
Und das ist auch echt eine spannende Überlegung für alle neuen Technologien. Wir sprechen jetzt hier nicht über AI oder Metaverse oder solche Sachen. Aber auch da ist es sinnvoll, immer wieder mitzudenken, wenn jetzt richtig krass was schief geht, welche Stellschrauben hätte man vereinheitlichen können? Also wo sind diese Ecken? Weil im Nachhinein ist das total eindeutig, weil man in so einer Situation wie bei Rammstein jetzt einfach sieht, ich habe hier einen Kranken auf meiner Liege und ich kriege diese Liege nicht in den nächsten Krankenwagen rein, weil es halt einfach nicht passt. Ich muss jetzt hier quer übers Rollfeld, bis dahin ist er mir verblutet und gestorben.
Genau.
So, das ist da sehr eindeutig zu sehen. Und bei so neuen Sachen, wo sowas noch nicht passiert ist, ist es nicht so eindeutig zu sehen. Aber es wäre doch extrem cool, das frühzeitig mitzudenken.
Eine Risikoanalyse einfach zu machen. Was könnte im schlimmsten Fall schiefgehen? Und ich meine, wir Deutschen, glaube ich, neigen dazu immer ein bisschen.
Und trotzdem ist es so schiefgegangen.
Genau, und trotzdem ist es so schiefgegangen. Und wirklich, also viele Länder haben auch immer ein bisschen auf Deutschland geguckt und haben gesehen, okay, da ist ein sehr guter etablierter Rettungsdienst. Also man war halt auch so ein bisschen... Warum ihr? Warum hat es bei euch nicht so gefunzt? Also,
Ja, Wahnsinn. Okay, also. Und dann hat sich inspiriert durch diese Fürchterlichkeit ein europäisches Gremium gegründet. Und das hat dann was getan?
Na, es musste erst mal, also man hatte das schon in den 50ern mal international, das habe ich jetzt auch aus diesen auch historischen Unterlagen gelernt. Also man hatte es schon mal versucht, international zu normen, ist dann damals aber gescheitert. Tatsächlich am Konflikt zwischen Deutschland und Frankreich, die sich nicht einigen konnten. Weil am Ende muss ja irgendeiner muss sein System ein bisschen aufgeben oder anpassen. Und
oder
etablierte Sachen oder beide ein bisschen.
Ja.
Genau. Und also man war sich relativ schnell einig, okay, wir wollen was machen. Aber dieser Konflikt, den sehe ich bis heute. Also sich auf ein einheitliches Tragen-Fixiersystem zu einigen. Es ist ein Unding, es ist so schwer, weil es einfach so etabliert ist. Die Firmen haben ein großes Interesse, nicht zu sehr nachzugeben, weil sie ihre Systeme ja auch gut verkaufen. Man hat natürlich auch noch immer das Argument auf seiner Seite zu sagen, ja, wir können ja nicht mit einem Schlag alle Krankenkraftwagen austauschen. Das geht nicht in Deutschland, das sind Zehntausende.
Kann man nicht so ein Element umrüsten?
Man denkt das ja. Es gibt auch Lösungen, es gibt auch Adapterlösungen, die man dann nachbauen und nachrüsten könnte. Und was ich jetzt so merke, also wie gesagt, ich betreue den Bereich jetzt schon seit 2010, dass ich reingekommen bin. Also wie gesagt, 1990 wurde es gegründet und seitdem arbeitet man an dieser Norm. Und eigentlich immer, wenn sie fertig ist, vielleicht nennen wir auch mal die Zahl, DIN EN 1789 ist das.
DIN EN 1789.
80, genau. Das ist die Norm für Krankenkraftwagen. Und seitdem wird die wirklich... ziemlich kontinuierlich angepasst und bearbeitet und auch diskutiert. Und es geht müßig vorwärts.
Okay.
Man denkt das immer gar nicht. Und auch, also spannend war auch, wie sich das TC etabliert hat. Und es hat sich damals halt auch ein Businessplan verpasst. Das machen ja viele TCs gar nicht mehr. Wo man sozusagen festschreibt, das ist das, was man machen möchte. Und das gibt man ja auch nach draußen. Also das ist Arbeitsprogramm quasi festgeschrieben. Und da hatte man sich schon in dem Businessplan darauf geeinigt, das Patientenwohl ist das höchste Gut. Also es ist sozusagen dem wirtschaftlichen Interesse nachgeordnet. Und immer wenn wir in Streitfälle kommen, holen wir diesen Businessplan von 1990 raus und sagen, hier, das war euers. Und auch wenn wir den überarbeiten und regelmäßig anpassen, das bleibt drinne.
Und trotzdem kommen wir nicht auf einen Nenner.
Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn. Also ich meine, das sagt sich so leicht, ne? Warum gibt es so viele verschiedene Steckdosen? Ja, wer ist denn derjenige, der sagt, okay, weil wir, keine Ahnung, die Deutschen so toll finden, ändern wir jetzt in unserem kompletten Land jede Steckdose, damit das zu dem System passt.
Ja.
Und ich meine, Steckdosen sind wirklich richtig viele verteilt im Land. Und bei so Krankenkraftwagen hat man das Gefühl, es ist doch eine endliche Anzahl. Also irgendwann ist man durch.
Und irgendwann werden die auch mal ausrangiert. Und klar, dann kommen die neuen Wagen rein. Aber ja.
Da wäre es doch irgendwie möglicher, da dann zu sagen, so, sorry, das hält zwar noch 20 Jahre, aber es gibt andere Prioritäten und das machen wir jetzt.
Nee, da, es wird schwer oder heiß diskutiert in den Sitzungen. Macht natürlich auch so ein bisschen den Job aus. Also ich glaube, wenn man ein harmonisches Gremium haben möchte, dann würde man dieses TC nicht nehmen, sage ich mal. Aber es ist halt auch toll zu sehen, wenn wir manchmal so kleine Erfolge haben und wir hatten auch schwierige Projekte und dann irgendwie eine Einigung gefunden hat. Also das CNTC 239 macht ja nicht nur die Krankenkraftwagen, sondern die machen auch die Rettungshubschrauber und halt Inkubator-Transportsysteme. Da denkt man jetzt, kann man jetzt vielleicht nicht, es ist nicht sofort ersichtlich, was das ist, aber das sind quasi die Brutkästen für Frühchen.
Okay.
Und es wird auch nochmal spannend, weil wir bewegen uns ja jetzt auf eine Krankenhausreform zu, wo ja das Konzept der Krankenhäuser auch nochmal überdacht wird. Und dann ist die Frage, okay, welche Krankenhäuser haben denn dann tatsächlich noch eine Frühchengeburtenstation? Und falls ein Krankenhaus das nicht hat, wie schaffen wir dann das Frühchen dorthin? Und auf welchen Weg?
Oder die Schwangere dorthin.
Oder die Schwangere dorthin, ja. Also wir werden tatsächlich auch in Zukunft, das merke ich auch in den Ausschüssen, wir werden mehr Transport sehen. Also weil die Kliniken sich anders aufstellen werden, spezialisierter. Das hat sich ja jetzt auch schon gezeigt. Also gerade bei Unikliniken merkt man das ja schon. Genau, und das zieht dann immer bei uns so ein bisschen nach. Also wir merken die politische Entwicklung oder halt auch die medizinische Weiterentwicklung, die merken wir ja auch ganz stark. Also der Krankenkraftwagen hat ja auch drin, was er sozusagen an medizinischer Ausstattung braucht. Und natürlich, da gucken wir auch immer drauf, wir haben verschiedene Ärzte bei uns drin, die gleichen das mit den Leitlinien ab, um einfach zu gucken, hat der Krankenkraftwagen das Richtige dabei. Und wenn wir wieder sagen, wir kommen zum schrecklichen Ereignis, ein Ereignis, was auch ein kleines Umdenken oder vielmehr ein Zusatz auf den Krankenkraftwagen gebracht hat, ist das Breitscheid-Unglück, als der Anschlag, der Terroranschlag hier war.
2016 am Weihnachtsmarkt.
Genau, weil man festgestellt hatte, man hatte ja gar nicht so viele Erstversorgungskits dabei.
Ach.
Die man auch Laien in die Hand drücken könnte. Also auch da hat man wieder festgestellt, so eine Großschadensereignisse sind wahnsinnig schwierig. Und ich meine, das ist ja nicht nur Breitscheidplatz, wenn wir an die Love Parade in Düsseldorf denken. Oder nee, Duisburg war es. Genau, also es sind immer so leider so ein paar schreckliche Ereignisse, die dann so Auslöser sind, dass man nochmal drüber nachdenkt, okay, wie sind wir hier aufgestellt? Ist das richtig? Und dann ist dieses Terror-Kit, das heißt wirklich Terror-Kit.
Oh
genau. Ja, denkt man jetzt einfach mit, dass man das dabei hat oder was man brauchen könnte, um sozusagen eine Erstversorgung auch für Laien zu geben. Also dass, wenn ich sehe, okay, also ich bin jetzt hier, ich habe schon 3 Patienten vor mir, ich warte auf den nächsten Notfallsanitäter, dass ich dir sagen kann, liebe Amelie, hier nimm das Kit, da ist eine Beschreibung drin, die ist selbsterklärend, da hat kleine Bildchen, schaffst du das? Und nickst und sagst,
krass.
Okay, kann ich machen, kann ich verbinden.
Das heißt, nicht ausgebildete Leute kriegen das in die Hand gedrückt und dann muss das Ding so funktionieren, dass die keinen Schaden anrichten.
Genau, das sind so kleine Sachen, wirklich so Abbindesachen. Das ist ja genauso wie ein Defibrillator, der ist ja auch auf dem Krankenkraftwagen da, aber auch in vielen öffentlichen Gebäuden gibt es die ja mittlerweile und die sind ja auch so ausgestattet, dass Laien die im Notfall betreiben können.
Wir haben viele Laien in Deutschland. Es gibt andere Länder, die sind da anders aufgestellt. Die nehmen so die Bevölkerung ganz anders in die Verantwortung und sagen, hier so ein paar Basics muss jeder kennen. Und zwar gar nicht nur, weil man vielleicht irgendwie überfallen werden könnte von einem anderen Land, sondern auch, weil man auf der Autobahn zum Beispiel in einen fürchterlichen Unfall geraten könnte. Mhm. Und man könnte die Person sein, die gerade noch eben gehen und stehen kann und alle anderen halt nicht. Und dann könnte es sein, dass es darauf ankommt, dass man weiß, wie man ein Bein abbindet, wie man einen Kreisverband anlegt und solche Sachen.
Wir machen das alle mit 18, wenn wir einen Führerschein machen.
Und dann nie wieder.
Dann nie wieder. Und viele Leute wissen gar nicht, dass man eigentlich nicht mehr beatmet.
Mhm.
Und ich hatte auch, das ist ja auch bei uns im Bereich, die Verbandmittel. Und wie oft ich die Anfrage hatte, ja, können Sie mal bitte so ein Beatmungstuch oder so ein Mundstück, damit ich mich nicht ich sag mal, ekle, da jemanden Fremdes zu beatmen. Und dann haben wir immer gesagt, gib jetzt mündartig nein, die Leitlinien sagen, nicht mehr beatmen, Herzdruckmassage.
Ja, ich weiß, da fehlt eine Öffentlichkeitskampagne. Genau.
Ja.
Das sind so Sachen, also kleiner Ausflug in einen Bereich, der mit uns nichts zu tun hat, nämlich Politik. Aber wo man jetzt drüber nachdenkt, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, alle 5 Jahre Führerschein auffrischen, überprüfen, das geht ja nicht bloß drum, kann man mit über 70 Jahren noch ein Fahrzeug führen? Sonst könnte ja auch solche Sachen sein. Haben sich in der Straßenverkehrsordnung was geändert? Hat sich bei der medizinischen Erstversorgung was geändert? Ja. Vielleicht frischt man das alles nochmal wieder auf. Klar sagt man dann, ach nö, nicht noch was. Ja. Aber wenn man in diesem Turnus drin ist und sich daran gewöhnt ist, ist halt einfach so, das frischt man auf. Man wäre überrascht, was
man da alles
erlernt.
Ich glaube, man hätte auch nicht mehr so Hemmung. Also weil das, das höre ich auch, also gerade bei mir im Ausschuss sitzen ja auch noch viele, die noch aktiv im Einsatz sind. Und die sagen das halt auch, dass die Passanten oft sehr, ja wie so ein scheues Reh, ne? Die wissen ungefähr, was sie zu tun haben. Sie rufen jemanden an, aber sie scheuen sich für die Erstversorgung. Und das wäre, also gerade in der Stadt Berlin, wie in Berlin, wo manchmal der Krankenwagen vielleicht nicht in 8 Minuten da ist, wie er sein sollte. Dass man dann einfach reingeht und auch die Leute einfach mal mitnimmt und sagt, okay, das und das ist jetzt zu tun.
Genau, also zum einen ist der Krankenkraftwagen nicht in 8 Minuten da und zum anderen passiert aber auch richtig viel.
Ja.
Weil diese räumliche Trennung von zum Beispiel Zweirad und Vierrad ist doch selten gegeben.
Und Fußgänger.
Und Fußgänger,
ja, deswegen. Genau, und das ist irgendwie spannend, das alles so in einem Gremium und in einem Ausschuss zu sehen. Und das große Interesse, was ich europäisch sehe und auch das harte Ringen, trägt sie natürlich auch national. Schlägt sich nieder, ja. Es ist ein sehr großer Ausschuss mit vielen verschiedenen Stakeholdern, aber ich finde das auch gut. Also da merke ich halt auch mal, wie wichtig das ist, dass man tatsächlich alle an den Tisch bringt und alle hört, weil sich dann doch mal Perspektiven verschieben. Und ich hatte mit dem damaligen Bearbeiter gesprochen, er hat gesagt, ja, damals gab es schon mal so Hilfsorganisationen und auch ein paar Ärzte, aber da waren tatsächlich so die Hersteller von den Fahrzeugen und die Umbauer, die waren so die Treiber. Und das verschiebt sich gerade. Und es verschiebt sich auch europäisch. Und es ist spannend zu sehen, dass jetzt quasi tatsächlich mehr die Anwender kommen.
Anwender sind Ärzte und
Sanitäter. Genau, Sanitäter oder halt auch Leute, die von den Behörden, die Zulassung machen. Also die müssen das ja auch absegnen. Und der einzige interessierte Kreis, der uns immer fehlt, und wenn ich hier einen Aufruf starten kann, dann würde ich das machen, das sind tatsächlich die Kostenträger, die Krankenkassen.
Ja, das ist ja der Hammer.
Mhm.
Dabei müssten die doch auch ein Interesse daran haben, weil ich meine, so eine...
Da geht die Rechnung hin.
Ja, na klar. Und je nachdem, wie gut die Erstversorgung ist, fällt die Rechnung einmalig oder ein Leben lang aus, je nachdem, was man für einen Schaden davon trägt.
Ja. Also die Berufsgenossenschaften sind tatsächlich vertreten, aber die gucken immer mit dem Blickwinkel, okay, was machen jetzt zum Beispiel der Rettungssanitäter, Notfallsanitäter, Notärzte? Was können wir tun, damit die tatsächlich so lange wie möglich im Einsatz sind? Und da hat man technisch ein paar Stellschrauben, aber auch da sind wir wieder sofort politisch. Ne? Jeder weiß, dass die Schichteinsätze der Wahnsinn sind. Mhm. Jeder weiß, was an welchen Belastungsgrenzen. Und was wir tatsächlich auch immer einfach mitdenken, ist zu sagen, okay, der Rettungssanitäter, der steigt jetzt 15 Mal am Tag, nee, mehr, in diesen Wagen ein und aus. Wie können wir die Trittstufen gestalten? Wo ist der Handlauf? Welche medizinische Ausstattung platzieren wir so? Das ist das, was er immer braucht. Da muss er sofort ran. Also so eine Sachen werden schon mitgedacht. Also wir versuchen, technische Lösungen zu schaffen, wissen aber, dass meistens der Wurm in der Praxis sitzt. Ja, oder halt so, wie das System aufgestellt ist.
Mhm.
Und gerade wenn es irgendwie hektisch wird, dann wird da vielleicht nicht jede einzelne Stufe genommen, die wir uns überlegt haben, die da in den Krankenkraftwagen reinführt, sondern der springt da halt rein. Und stößt sich den Kopf oder bleibt hängen oder der Klassiker. Genau.
Ja, krass.
Ja. Ja, also es ist ein sehr komplexes, es ist nicht nur so, klar beschäftigen wir uns mit der technischen Ausstattung, aber wir gucken halt immer, okay, also wie kann man das implementieren im Alltag? Wie sinnvoll ist es? Ja, und auch immer trotzdem, auch wenn ich gesagt habe, im Businessplan steht das Patientenwohl, aber man muss sich einfach immer vor Augen halten, jede Änderung bringt halt auch Kosten. Und das muss halt irgendwo bezahlt werden.
Das ist auch ein Patientenwohl, dass die Krankenkassenbeiträge dann irgendwann, ne? Also irgendwo schließt sich ja der Kreis dann auch wieder.
Ja.
Apropos Patientenwohl, habt ihr die Stimme im Gremium sitzen? Also PatientInnenstimme?
Patientenvertretung direkt nicht. Nein, leider nicht.
Würde das Sinn machen? Also ich meine, alle, die da sitzen, sind ja damit beschäftigt, dem Patienten, der da wahrscheinlich verletzt auf dem Boden liegt, irgendwie das Leben zu retten. Aber würde das trotzdem Sinn machen, da nochmal irgendwie?
Das ist ein interessanter Aspekt. Also soweit ich weiß, in der Pharmabranche gibt es auch so Patientenvertreter. Das sind da meistens so Verbände. Nehme ich gerne mal mit. Ist tatsächlich, nee, haben wir bis jetzt nicht drin. Also wir haben halt die Ärzteseite, also die Versorgerseite drin, aber vielleicht nur mal die Leute, die es gebraucht haben, aus eigener Erfahrung, aber nee, Patienten tatsächlich nicht.
Spannend. Ja. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der auch so aus dem Rettungssanitätsbereich, Sanitäterbereich kommt und der meinte, weil du die auch die Einsatzplanung angesprochen hattest, die ja da auch aus Rammstein ein Folgelearning war, dass man sich da also auch um Einsatzpläne kümmern muss. Ja. Zum einen müssen sie zusammenpassen, die zivilen und die Military-Leute müssen irgendwie die gleiche Sprache sprechen. Und zum anderen hat eine Vorgabe für Einsatzplan ja den Vorteil, dass man sowas auch üben kann.
Ja.
Und im Falle einer Katastrophe nicht völlig unter Schock steht und ideenmäßig blank ist, sondern man steht unter Schock, aber weiß trotzdem, was man tun kann.
Protokoll durchlaufen.
Genau. Ja. Genau. Und darin hat er gemeint, gibt es einen Wandel. Man hat damals oder früher wohl vor einem Zeitpunkt X, von dem ich gar nicht genau weiß, wann der ist, aber er meinte, man hatte, wenn man so gewusst hat, da ist jemand nicht mehr zu retten, also diese Person wird sterben, dann hat man zu dieser Person einen jungen Arzt und einen Priester geschickt, so nach dem Motto, da kannst du eh nichts mehr falsch machen und der Priester ist so für die letzte Begleitung. Oh Gott. Und inzwischen geht man aber, oder hat man festgestellt, erstens, der junge Arzt macht auch richtig viel falsch, weil er sehr schnöselig sein kann und sterben ist nicht einfach und nicht schön.
Ja, ja.
Und oder in einem anderen Fall, wenn er sich richtig reinkniet, der junge Mensch, kann er dann auch mit einem Trauma wieder rausgehen.
Ja.
Das heißt, inzwischen schickt man da eher einen sehr erfahrenen Arzt, Ärztin mit Priester hin. Und da hat sich was über eben die Patientensicht mitdenken geändert. Also ich weiß jetzt nicht, ob das
nee, nicht nur die Patientensicht, sondern halt auch, ich glaube, das ist, ich hatte einen Podcast gehört, ich weiß nicht, darf man den Namen nennen, aber ich war sehr überrascht. Also ich bin ja Anfang 40 und Tobi Schlegel, mit dem bin ich aufgewachsen bei Viva und der war bei Viva, genau, und der ist jetzt Rettungssanitäter.
Ach.
Und der hat auch bemängelt und dann fiel es mir auch so auf, ja stimmt, das fehlt. Es ist einfach diese, dass es mitgedacht wird, dass Rettungssanitäter oder auch Notfallsanitäter betreut werden nach schweren Einsätzen. Also klar, die haben diese kollegiale Fallberatung. Das hat er auch gesagt, das kannte ich auch so als Begriff. Also man verbringt ja doch die Abende, wenn man dann auf Reisen ist miteinander und dann hört man sowas wie, ja, okay, die reden schon untereinander zu schwierigen Einsätzen und gerade wenn dir ein Patient wegstirbt und gerade wenn du jung bist, was das mit dir macht und gerade wenn zum Beispiel ein Kind stirbt, ist ja nochmal viel und das wird bis jetzt zu wenig mitgedacht, dass das tatsächlich aufgebaut wird. Also es ist ja, deswegen sagte ich nicht nur die Patientensicht, sondern halt auch tatsächlich die rausgeschickt werden in Einsatz. Und es kann auch manchmal einfach nur der Fahrer oder der Pilot sein, auch ein Rettungshubschrauberpilot, der sieht das alles.
Ja, klar.
Und wird wenig aufgefangen, sondern wird zum nächsten Einsatz geschickt. Also da muss sich halt auch was ändern. Ja.
Na, da kann die Normung wahrscheinlich relativ wenig machen. Sie könnte höchstens in irgendeinem informativen Anhang schreiben, übrigens folgendes Szenario ist zu erwarten. Und vielleicht denkt ihr mal drüber nach, dass da noch jemand gebraucht wird.
Ja.
Und noch eine andere Sache ist auch nicht vorhanden, weil sie auch mit der Normung nichts zu tun hat und auch mit dem medizinischen Einsatz nicht. Ich erinnere mich dran, als ich meinen Motorradunfall hatte, da wurde ich ja auch richtig von der Straße gesammelt und in die Charité gefahren. Und ich hatte mir sehr intensiv mein Knie verletzt und das konnte ich auch äußern, dass mir mein Knie besonders wehtut, nachdem der Arzt alles abgedrückt hatte und gemeint hat, ob mir wohl die Organe wehtun, das taten sie nicht. Und dann hat er halt die Hose aufgeschnibbelt und nach meinem Knie geguckt und irgendwann war ich halt unter Schmerztabletten, keine Ahnung was für Mitteln und bin dann Stunden später wieder aufgewacht und am nächsten Tag kam der dann in mein Zimmer und meinte so, er wollte sich das mal anschauen, dass ich hier wieder sitze und Mittag esse. Er dachte, ich liege jetzt erstmal 3 Monate im Koma, so war es nicht. Und da meinte ich, nee, es geht mir gut, also relativ, ne, und danke fürs Leben retten und so. Und dann meinte er ja, Entschuldigung, dass ich Ihre Hose zerschnitten habe. Und ich meinte, Entschuldigung, bitte was? Danke fürs Leben retten, ernsthaft. Und dann meinte der, Sie ahnen nicht, was wir so ausgesetzt sind während eines Einsatzes.
Ja, ja. Ich habe, da war ich tatsächlich nur, ich war Zeuge, dass jemand verunglückt ist und dann habe ich halt einen Rettungswagen geholt. Und der hat genau diese Frage gestellt, der war nämlich ansprechbar, der Patient. Deswegen macht das jetzt für mich Sinn. Der hat nämlich auch gefragt, darf ich Ihre Hose zerschneiden? Und ich weiß auch noch, dass ich dachte so, hä, Frag doch nicht, mach das doch jetzt
einfach. Schnell, der braucht Rettung. Ja, ja.
Blutet. Genau, aber es ist, ja, also die Anfeindung, ich glaube, in der Silvesternacht 2022 haben wir die ja in Berlin live spüren können. Mhm. Gerade in Berlin, muss man vielleicht noch erläutern, wird viel über die Berliner Feuerwehr, die decken auch den Rettungsdienst ab. Und die sind ja tatsächlich viel attackiert worden. Wo man sich immer fragt, wie kann das sein? Und man diskutiert halt auch, also Krankenkraftwagen haben auch Kameras und Protokolle. Und in dem Zuge wurde tatsächlich mal auch diskutiert, ob die Ausrüstung, da sagen wir halt nur, okay, das muss dabei sein, sowas wie ein Schutzhelm, Feuerwehrstiefel, also halt gutes Schuhwerk. Und da wurde dann auch diskutiert, Bodycams. Mhm. Konnte man sich tatsächlich nicht durchringen, weil man gesagt hat, nee, das sollte Ländersache bleiben und das muss entschieden werden. Aber das ist tatsächlich ein Problem. Auf der anderen Seite verstehe ich es auch, wenn man erst anfängt zu filmen, ne? Wo zieht man dann die Grenze?
Ja, aber dass man das muss, ist schon irgendwie ein bisschen verrückt. Genau. Also jetzt haben wir aber wirklich einen weiten Bogen gespannt. wenn du jetzt sagst, dass das ein langer Weg ist und ihr auch noch nicht angekommen seid, kannst du einen Ausblick geben, woran arbeitet ihr jetzt gerade? Also was sind so aktuelle Themen oder sind das immer noch dieselben Themen?
Das ist manchmal erschreckend, dass man manche Diskussionen immer noch führt. Aber ich sehe jetzt ein Umdenken. Und zwar, wir hatten schon immer einen sehr gut ausgebohrten Luftrettungsservice. Und die nächsten Länder fangen jetzt an, das auch aufzubauen. Und was man natürlich da feststellt, ist, dass die Luftrettung und die Straßenrettung unterschiedliche Krankentragen haben. Das sind ja ganz andere Kabinenmaße. Also einfach, na klar, der Hubschrauber ist viel, kann man sich ja vorstellen, ist viel kleiner, viel schmaler. Andere Aufnahmesysteme für die Krankentragen. Und jetzt gibt es tatsächlich eine Arbeitsgruppe, die sich etabliert hat, die sich genau mit dieser Schnittstellenproblematik beschäftigt. Also daran arbeiten wir, da haben wir jetzt die ersten Vorschläge, wie man es lösen könnte. Tatsächlich einfach über Adaptersysteme. Da muss noch hoffentlich zugestimmt werden. Und ein anderes Thema, an dem wir auch gerade arbeiten auf europäischer Ebene, auch da, oh Gott, wir kommen immer wieder zurück zu schrecklichen Ereignissen, aber es gab 2021 einen Normungsantrag aus Italien, als in der Corona-Zeit in Bergamo sind ja tatsächlich viele Patienten ausgeflogen worden, weil die Krankenhäuser halt niemanden mehr aufnehmen konnten. Man hat dann quasi hochinfektiöse Patienten transportiert im normalen, also Rettungshubschrauber oder Krankenkraftwagen.
Und damit alle Piloten
gefährdet, das Einsatzpersonal. Also ja, wir hatten das in Deutschland Schneewittchensarg genannt. Ich weiß auch, dass es damals in den Nachrichten war. Das ist wirklich wie so eine Art großer Inkubator, wo Patienten dann reingepackt werden. Man hat dann quasi wie so eine Art Zugänge, dass man im Notfall halt an den Patienten rankommt. Man kann auch den intubieren, solche Sachen. Aber der muss halt extra transportiert werden. Die sind saumäßig schwer. Es sind Gewichtsreserven, die einfach nicht berücksichtigt wurden. Es gab das gar nicht. Und das war auch wieder das Problem, wie fixiert man solche Sachen, solche Systeme. Also es gab einzelne Systeme auf dem Markt, aber die sind tatsächlich nicht standardisiert gewesen. Und da hatte dann Italien diesen Antrag gestellt. Und tatsächlich viele Länder haben sich dann, ja, okay, müssen wir machen, müssen wir unterstützen. Und da können wir hoffentlich im Laufe dieses Jahres den Normentwurf da zu veröffentlichen. Das sind quasi dann wirklich für hochinfektiöse, also die heißen Biocontainment Systems. Also wir haben es nicht nur auf die Corona, sondern alles, was hochinfektiös ist. Weil, unschönes Thema, aber man geht einfach davon aus, die Erregerzahlen, die Pandemiesachen werden kommen und werden zahlen. Und da möchte man nicht wieder so überrascht sein.
Ja, natürlich.
Wie damals, genau. Und das ist das neueste Projekt, was hinzugekommen ist. Und dann, wie gesagt, der Inkubatortransport, weil wir festgestellt haben, okay, wir werden den mehr brauchen. Das war das, wo ich erläutert hatte mit dem Transport der Frühchen. Auch da sind wir dabei, jetzt zu evaluieren, okay, was kann man machen, weil die Normen gibt es, aber sie werden so wenig angewendet.
Das heißt, es gibt viele herstellende oder arbeitende Krankenhäuser, die einfach nicht nach Norm arbeiten? Oder heißt es, es gibt so einen geringen Bedarf, dass die halt da vor sich hin schlummert, die Norm?
Also die Norm ist quasi 2018 nochmal revidiert worden auf dem Markt und man hatte sozusagen angefangen zu sagen, okay, der Krankenhauswagen muss wie folgt ausgestattet sein, dass er einen Inkubator transportieren kann, genauso der Rettungshubschrauber. Wir sehen aber natürlich noch viele alte Modelle auf dem Markt, also alte Hubschrauber, alte Wagen. Und jetzt, was die Leitstellen einfach machen müssen, ist abzuklären mit den Krankenhäusern, welchen Krankenkraftwagen schickst du? Wie ist der ausgestattet? Kann er den transportieren oder nicht? Ist einer frei, der so und so viele Kilo jetzt nochmal extra mitnehmen kann? Also solche Sachen. Und das wird einfach noch eine Weile dauern, bis das tatsächlich implementiert ist im System.
Bis es standardmäßig,
ja, bis es standardmäßig ist. Genau. Also weil, was ich auch merke, da kommen sehr viele, also jedes Mal, wenn ich die Norm veröffentliche, kriege ich wahnsinnig viele Rückfragen aus der Öffentlichkeit in Deutschland. Und eine der Fragen ist immer, ja, zählt das jetzt nur für Bestandsfahrzeuge oder für Neuanschaffungen? Wie ist die Norm zu lesen? Und die Norm gibt da zum Beispiel absichtlich gar keine Auskunft, weil manche Sachen kann ich ganz leicht nachrüsten, zum Beispiel vorhin das genannte Beispiel Terrorkit oder ein anderes medizinisches Gerät. Ich sag mal, das kann ich vielleicht relativ schnell umrüsten. Aber was gravierend ist, was vielleicht mit einer Gasversorgung zusammenhängt, wo Leitungen anders verlegt werden müssen, auch ein Inkubator braucht ja ganz andere Steckdosen, anderen Strom. Das muss ja alles mitgedacht werden. So große Änderungen lassen sich einfach nicht so schnell umsetzen. Da muss man tatsächlich einfach, so leid es uns tut, immer sagen, wir müssen warten, bis die Fahrzeuge ausgetauscht sind.
Mhm. Und da kommt dann auch wieder das andere, greift dann der andere Mechanismus. Normen sind keine Gesetze. Mhm. Es sind immer nur Vorschläge, wo sich wirklich richtig viele Leute zusammengesetzt haben, aus allen möglichen Blickwinkeln auf eine Sache geschaut haben und nach bestem Wissen und Gewissen da wirklich was zusammengeschrieben haben, was die Welt in dem Bereich ein bisschen besser machen würde.
Ja.
Aber ob es die andere Seite, die nicht damit am Tisch saß, aber im gleichen Bereich unterwegs ist, gut findet, ist deren Sache.
Ist deren Sache, genau. Aber also man kann jetzt sagen, jeder Krankenkraftwagen, der neu zugelassen wird, der entspricht der Norm, weil die Norm hat eine kleine Besonderheit, die wir interessanterweise gar nicht im Gremium sofort gewusst haben, also im CNTC 239, sondern die Norm ist tatsächlich in der EU-Verordnung genannt für die Fahrzeugtypengenehmigung, also die Zulassung.
Mhm.
Ist auch interessant zu erfahren, ne? Das entscheidet einfach die Europäische Kommission, schreibt die Norm da rein und wir kriegen die Anfragen und sagen, okay, ja, zählt jetzt für uns mit. Und deswegen hat sich da tatsächlich viel getan und unsere Hoffnung ist dann, dass man das vielleicht auch für die anderen Bereiche macht, also zum Beispiel für die Luftrettung, dass man sie einfach anders heranzieht. Deswegen, Normen sind keine Gesetze, aber sie könnten theoretisch ein gutes Instrument werden.
Das ist ja auch wirklich ein ganz wichtiger Punkt, auch für alle Bereiche, wo man jetzt gleich vielleicht selber so denkt, ja, wir wissen ja noch gar nicht, in welche Richtung die Reise geht, die Politik geht sich nicht aus. Das ist ein ganz prima Zeitpunkt, um zu sagen, okay, aber lass doch mal zusammen
was
festlegen.
Machen.
Ja, was wäre denn sinnvoll? Wie wäre dieser Bereich denn gut strukturiert und welchen Mindestanforderungen sollte er genügen? Es kann passieren, dass die Politik sich freut, wenn es da schon was gibt, dann können sie nämlich sagen, prima, da haben Leute vorgearbeitet, lass doch mal darauf beziehen. Und das wiederum ist deren freie Entscheidung. Es sind übrigens nicht nur Normen, die ab und zu in Gesetzen genannt werden, sondern durchaus auch andere Sachen. Das darf die Politik.
Ja.
Und deswegen dürfen die Normen trotzdem was kosten. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Aber das ist ein komplett anderes Thema.
Genau. Ja, und ich finde auch, selbst wenn gesetzliche Regelungen schon da sind, die lassen ja trotzdem immer Spielraum in der technischen Ausstattung. Und man sollte sich einfach nicht scheuen zu Normen, weil jede Norm auch nur am Anfang, sagen wir mal, wir werfen die auf den Markt und gucken, wie sie sich etabliert. Und das Feedback nehmen wir und überarbeiten sie daran. Also ja, besser als Lähmung.
Auf jeden Fall. Und ich meine, das ist ja gerade so, dass wenn das Gesetz sagt, wir hätten gerne, dass das Patientenwohl irgendwie gewährleistet wird. So. Und da steht natürlich nicht drin, wie, weil woher sollen die das wissen, die wir da hingewählt haben ins Parlament? Wir haben ja eben nicht die komplette Ärzteschaft dahin gewählt.
Genau.
Und dann setzt man sich halt in deinem Gremium zum Beispiel zusammen und denkt, okay, wir machen diese Transporte. Was können wir beitragen, damit das eingehalten wird? Und das ist dann ein Vorschlag für andere, die im selben Bereich unterwegs sind und sich diese Gedanken nicht machen möchten oder sagen, ich vertraue den anderen, die diese Gedanken gemacht haben oder wie auch immer. Man kann auch sagen, ich nehme das als Vorlage und mache mir darauf als auf dieser Basis meine eigenen Gedanken. Das ist alles erlaubt.
Genau. Da kann man kreativ werden.
Das kann man wohl. Und noch eine kleine ketzerische Frage. Mein Freund ist Architekt und im Krankenhausbau. Und der erzählt, dass er seit einigen Jahren für OP-Bereiche nicht mehr nur einen, sondern inzwischen standardmäßig vier Schwergewichts-OP-Plätze einplanen muss, wo er tatsächlich Flaschenzüge mit einbauen muss, weil die Menschen ein Gewicht mitbringen, was man einfach nicht mit zwei oder vier pflegenden Menschen von der Bahre auf diesen OP-Tisch gehievt kriegt.
Ja.
Und das pflegende Personal sollte sich ja auch nicht einen Bruch heben.
Na.
Wie geht ihr damit um?
Ja, also es ist ein Problem. Wir werden größer und wir werden schwerer. Und
ich glaube, viele Bereiche kennen das, dass zum Beispiel auch der normale Pkw-Sitz auf 75 Kilo ausgelegt ist. Und auch der Krankenkraftwagen müsste die Trage theoretisch nur für 75 Kilo genommen werden. Da schluckt man erstmal und denkt sich, 75 Kilo. Ja, aber. Weil ich mich da auch ein bisschen so, weil ich weiß auch, ich habe angefangen und ich dachte mir, 75 Kilo, habe so im Raum rumgeguckt und dachte mir, die schafft doch hier niemand. Und gerade wie ich ja meinte, ne, also sitzt ja auch keine Frau am Tisch oder saß damals keine Frau mit am Tisch. Und aber es ist tatsächlich so, dass man hier so eine Art Mittelmaß genommen hat. Man muss ja davon ausgehen, dass auch Kinder transportiert werden, dass vielleicht auch leichte Frauen und halt schwerere Menschen transportiert werden. Und es gibt auch quasi eine Schwerlasttrage, die ist, ich glaube, auf 125 Kilo ausgelegt. Das Material wird sozusagen für eine höhere Belastung schon mitberechnet.
Jetzt muss man
das
die höhere Belastung noch von der Straße auf
richtig.
Die Bahre kriegen.
Genau.
Die Trage, oh, liegen.
Trage. Bahre, ja, Bahre bist du schon tot.
Oh Gottes Willen, nein, Gottes Willen, nein.
Genau.
Liege, liege.
Da konnte dir leider nicht mehr geholfen werden, wenn du auf der Bahre liegst. Ich habe es ja auch gesagt, wir haben bei uns die Berufsgenossen drin und auch die KAN, Kommission Arbeitsschutz und Normung. Die haben da wirklich ein strenges Auge drauf. Und da ist die Lastenhebeverordnung, heißt die, glaube ich, richtig. Genau, darum geht es einfach, was kann man für technische Möglichkeiten schaffen, um das Personal zu entlasten. Und das Wichtigste ist halt am besten gar nicht mehr manuell zu heben, sondern es gibt tatsächlich technische Unterstützung, zum Beispiel, dass die Krankentrage, also es wird hinten abgesenkt, das Heck, und dann kann man die Trage raufmachen und die zieht sich wie automatisch ein.
Ach, okay.
Man muss gar nicht so viel machen. Ich durfte es auch mal probieren, einfach diese ganz neuen, hochmodernen Tragen, wo, wie gesagt, die Tragenhersteller leider die Schnittstellen nicht so gut normen wollen. Kleines Bashing an der Seite.
Genau. Bitte, liebe Leute,
einigt euch auf ein, ja, genau. Aber da habe ich auch gemerkt, also es macht wahnsinnig viel aus. Man darf ja nicht unterschätzen, eine alte Krankentrage wiegt ja, die bringt ja ein Eigengewicht mit sich. Ne? Und so kann ich mir das auch vorstellen. Ich weiß nicht, was im OP für Tragen sind, aber die sind zum Beispiel höhenverstellbar. Also so, dass du, sage ich mal, vielleicht den Patienten nur auf einen ganz kurzen Weg umlagern musst. Und dann gibt es ja da auch verschiedene Hebetechniken. Also man versucht da schon technisch ranzugehen. Und wie gesagt, die Berufsgenossenschaft hat da ein ganz eindeutiges Auge drauf. Weil halt Rücken, ne, Schäden.
Ja,
heben.
Oder genau. Halt auch einfach gar nicht möglich. Also ich meine, jeder von uns möchte ja wissen, auch ich werde gerettet werden.
Ja.
Auch wenn ich jetzt echt ein bisschen viel Kilo auf den Rippen habe.
Ja, genau. Also es ist, wie gesagt, es ist standardmäßig auf 75 Kilo ausgelegt. Standardmäßig zum Beispiel auch der Crashtest ist, glaube ich, noch 35 oder 37 km/h, wo man auch so denkt.
Das ist doch nicht real.
Das ist doch nicht real. Genau, aber auch da haben wir wieder festgestellt, wir wollten das gerne erhöhen auf eine höhere Geschwindigkeit. War nicht zu machen, waren einfach zu viele Länder dagegen.
Länder, okay.
Ja, ich verstehe das auch, weil, muss ich das vorstellen, also der Krankenkraftwagen, der Innenraum, der wird wie so zur Art Geschoss, da wirken Kräfte. Mhm. Also ich glaube, die testen jetzt auf 10G, wir wollten auf 20G hoch. Und da hat man einfach gesagt, das würde so wahnsinnig viel mehr kosten, das dann alles gegen diese Kräfte zu sichern. Also du brauchst ja viel mehr Befestigungssysteme, mehr Schrauben, die müssen mehr aushalten. Ne?
Die kranke Person muss ganz anders fixiert werden.
Ja, die muss genau anders fixiert werden. Und ja, wir wissen, dass vielleicht die Geschwindigkeit nicht ausreicht. Aber was wir halt auch ganz an manchen Stellen immer wieder sagen, ist, es ist ein Mindeststandard. Mhm. Und das merke ich an der Norm extrem, dass ich auch an Rückfragen merke, so, ja, warum macht ihr das nicht? Oder warum ist 75 Kilo oder warum testet ihr nur auf diese 37 km/h oder was das ist? Dann sage ich immer, es ist ein Mindeststandard. Und wir sitzen viele Länder am Tisch mit sehr vielen Interessen. Und was ich halt auch immer merke, jedes Land bringt ein anderes Budget mit und ist auch anders gewillt, Geld auszugeben, in die Hand zu nehmen. Also, und ich kann das auch total verstehen, dass zum Beispiel gerade als die Finanzkrise war, habe ich gemerkt, dass die Spanier, die Italiener und die Portugiesen wahnsinnig auf die Bremse gegangen sind. Weil sie immer gesagt haben, wer soll das bezahlen, wer soll das bezahlen.
Mhm.
Also das ist auch ein Aspekt, den man trotzdem mitdenken muss.
Und würdigen. Und dann ist es auch einfach so krass spannend, dass diese Leute wirklich zusammensitzen und dann auch wirklich von allen Seiten draufschauen, eben auch mit der Seite, können wir uns das leisten? Und dass dann hinterher eben nicht Wunschzettel an den Weihnachtsmann rauskommen, sondern Normen,
genau.
Die man wirklich anwenden kann.
Ja. Und ich glaube, das vergessen einige immer, ne? Oder an manchen Stellen kann das auch helfen, dass man einfach sagt, kommt, lass uns doch einfach einen Mindeststandard schaffen. Und drüber springen kann ich immer noch.
Also du musst dann das natürlich geht, genau, das die andere geht, Seite ne? auch verstehen, ja, das ist ja. jetzt nicht, ich habe fast den Standard geschafft, ich bin doch richtig gut. Nee. Der Standard ist das Mindeste.
Genau.
Besser darfst du immer.
Und ab da ist es Wettbewerb. Und ja. ich bekomme das ja auch mit, dass die dann einfach sagen, ja, unsere Krankentragen erfüllen noch mehr als die Norm.
Wenn man das sagt, das ist super, das ist ja auch der Mindeststandard.
Genau, nee, und dann denke ich mir auch, ja, man kann das ja auch als Teil der Marketingstrategie empfinden, zu sagen, okay, ich sitze mit am Tisch, bekomme mit, was geht. Und dann überlege ich mir, was kann ich noch als extra Gimmick anbieten. Und das verkaufe ich dann nach draußen. Mhm. Also keine Scheu vor dem Mindeststandard.
Ja, auch genau. keine Scheu, da drüber zu springen, ne? Und ja. nicht zu sagen, ich muss genau das oder ich darf nur das. Nee.
Genau.
Das ist das, was ja. mindestens erwartet wird.
Ja.
Genau. Wahnsinn, was für ein spannendes Thema. Und es geht uns wirklich alle an. Denn also ein Unfall, das ist ja nun wirklich statistisch gesehen etwas, was irgendwie einen dann doch früher oder später mit großer Wahrscheinlichkeit in irgendeinem Zusammenhang erreicht. Mhm. Und dass man den Krankenwagen braucht. Also man wünscht es sich ja immer nicht, aber man muss davon ausgehen, dass schon. Und dann freut man sich doch, dass das genormt ist.
Ja, und dass der auch, wenn ich weiß, ich bin in der Nähe von der Küste in Dänemark, dass wenn der Krankenkraftwagen aus Dänemark kommt, dass ich weiß, auch da werde ich sicher transportiert.
Genau, und meinetwegen ins deutsche Military-Krankenhaus. Auch da passen die Systeme jetzt zusammen. Und dann kann ich da von dem einen zum anderen und muss nicht irgendwie noch eine andere Kanüle eingeführt kriegen, weil irgendwelche Konnektoren nicht passen, sondern es geht einfach umgestöpselt und gut ist.
Genau, ja. Und wir hoffen nicht mehr auf so viele Katastrophen. Wir hoffen eher, dass wir die kleinen Tücken so rausfinden. Ist zwar anstrengend, wir kriegen wirklich viele Einsprüche, aber wir merken halt auch, die Leute machen sich Gedanken und das ist toll.
Und dass auch ohne die Motivation einer Katastrophe die Bereitschaft da ist, aufeinander zuzugehen in manchen Bereichen.
Ja, genau. Und ich sage auch immer, stellen Sie einen Antrag, schicken Sie mir einen Antrag. Wir besprechen das. Da kümmern wir uns drum, ja.
Großartig. Es ist echt immer wieder gut zu sehen, was so alles läuft. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage. Was würdest du dir wünschen, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, die gute Fee kommt und sagt, so für dieses Jahr, für deinen Ausschuss, das erfülle ich dir. Was wär's?
Dass sie sich darauf einigen, dass das passt. Und das ist tatsächlich auch ein Problem, dass sich die medizinischen Geräte dann nicht einfach übergeben kann. Also gerade auch vom Krankenkraftwagen in den Hubschrauber, dass der vielleicht keinen Platz hat dafür oder keine Halterungssysteme. Das sind jetzt neue Punkte, die wir anfangen mitzudenken. Also sozusagen auch den anderen Weg zu gehen, okay, wie muss denn der Austausch funktionieren an medizinischen Geräten? Was braucht man an Rückhaltesysteme, Befestigungsschienen, so eine Sache. Und wenn wir da eine Einigung haben, ich glaube, das wäre toll.
Da drücke ich echt alle 25 Daumen, die ich habe, weil also aus der Kompatibilitätsrichtung, aus der Austauschbarkeit, Interoperabilität weiß man doch, Leute, ihr habt so viel mehr davon, wenn ihr euch zusammentut. Dieses Abschotten, mein System, dein System, hat noch keinen reich gemacht.
Genau. Und ich hatte mich mit meinem Convener darüber unterhalten und er hatte mir das gesagt und es stimmt. Volvo hat ja den Sicherheitsgurt erfunden. War jetzt vor kurzem in den Nachrichten.
Hatte
und was für eine tolle Idee, das Patent freizugeben und zu sagen, nein, die Sicherheit geht vor.
Ja.
Und dann haben wir uns dabei, wir haben im März die nächste Sitzung und da haben wir die Sitzung vorbereitet. Und er hat gesagt, er wünscht sich das so, dass einfach mal alle am Tisch sagen würden, wir geben das frei.
Mhm.
Also wir beharren nicht mehr auf unsere Patente oder unsere Sonderlösung, sondern wir gucken jetzt wirklich, das passt.
Was für ein fantastisches Schlusswort. Liebe Sabrina, ich freue mich riesig, dass du uns diese spannende Geschichte erzählt hast und wir könnten wahrscheinlich noch 2 Stunden weiterreden. Das wäre mit Sicherheit mega spannend, aber ich habe euch da draußen ja versprochen, dass wir die Zeit dieses Podcasts nicht allzu lang überziehen und deswegen herzlichen Dank, dass du gekommen bist.
Vielen Dank, war schön. Tschüss. Und der Simon muss sich das jetzt alles anhören?
Muss sich jetzt alles anhören und dann das gescheit zusammenschneiden.
Ja, der Simon hat sich das alles angehört. Tat aber gar nicht weh. Bis zum nächsten Mal. Ameisentalk ist ein Podcast von Dean Young Professionals. Euer Host ist Amelie Leibrand. Sie und all ihre Gäste sind Mitarbeitende bei Dean, Deutsches Institut für Normung. Schnitt, Ton und Musik von mir, Simon Konze, das Konzentrat Dresden. Grafische Gestaltung, Büro Hohecker, CO Weißraum Berlin.